Hallo und herzlich willkommen zum neuen Podcast Das buddhistische Handgepäck mit Silvia Wetzel und Christa Spannbauer. Und heute werden wir uns dem Vertrauen widmen, dem Mut zum Vertrauen heißt der heutige Podcast. Und ich möchte ihn mit einem Zitat, mit Worten eröffnen, die mich eigentlich schon sehr, sehr viele Jahrzehnte begleiten. Hilde Domin, die sagte: Ich setzte einen Fuß in die Luft und sie trug. Gibt es denn ein schöneres Zitat zum Thema Vertrauen als das, einen Fuß in die Luft zu setzen und noch die Erfahrung machen zu dürfen, dass sie vielleicht sogar noch trägt? Nun, in unserem deutschen Sprachgebrauch sind wir da eher verhalten, oder? Es gibt ja dieses schöne Zitat: Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Was meinst du, Silvia, zwischen diesen zwei Extremen?
Also ich denke immer, dass Extreme nicht wirklich helfen. Aber Extreme weisen darauf hin, dass es nicht einen richtigen Weg gibt, sondern dass es immer Balancen braucht, weil Leben ist einfach so komplex, dass es keinen linearen besten Weg geben kann. Und außerdem sind Leute so verschieden. Ich meine, wir sind Unikate. Jeder Mensch ist anders. Und ganz besonders anders, wenn er den Mund aufmacht und was tut. Ja, ganz anders. Also von daher geht es immer um eine Balance. Und wenn ich kein bisschen Kontrolle über mein Leben habe, keine Selbstwirksamkeit, wie wir sagen, ja dann ist das Vertrauen naiv. Und im Buddhismus gibt es dieses Bild von den fünf Fähigkeiten. Achtsamkeit ist sozusagen die Primärfähigkeit, die wir brauchen, die merkt, was ist los, ja, was denke, sage und tue ich. Und da sagen sie, Achtsamkeit muss hingucken, dass Vertrauen und Einsicht in Balance sind. Vertrauen ohne Einsicht ist einfach naiv und Einsicht ohne Vertrauen ist kalt. Und dann sagen sie noch, das zweite Paar ist Sammlung und Energie. Wenn ich immer nur gesammelt bin, komme ich nicht vom Sofa hoch. Aber wenn ich energievoll immer durch die Gegend renne, dann wird es auch ein bisschen schräg, weil ich dann gar nicht mehr weiß richtig, was ich mache. Dann neige ich dazu, einfach nur noch zu reagieren. Also, und Achtsamkeit guckt, dass die jeweils in Balance sind. Und wenn wir jetzt Einsicht und Vertrauen nehmen, also sie sagen immer, Vertrauen ist wichtig, aber es braucht als Balance Einsicht. Und da haben sie dieses schöne Bild, drei Arten des Lernens oder also sie nehmen das Wort Prajna dafür, also was eigentlich Weisheit ist, aber sie sagen auch im Sinne von Lernen, führt zu drei Arten des Vertrauens und balanciert es. Und das gefällt mir unheimlich, habe ich vor 40 Jahren zum ersten Mal gehört und ich sage es jetzt mal kurz. Zuerst hören und dann später haben die Lamas immer gesagt, natürlich und lesen. Zweitens prüfen und ausprobieren. Ja, also mit allen Fähigkeiten, die ich habe, das Gelernte, was mich inspiriert, prüfen. Argumentativ, aber auch im Alltag ausprobieren, funktioniert es. Und dann meditativ sozusagen integrieren. Ja? Und hören und lesen führt zu Vertrauen in andere. Das braucht man braucht Vorbilder. Man nimmt Zuflucht zu Buddha, Dharma, Sangha im Außen. Ja? Man braucht ein Ziel, man braucht einen Weg. Ja, man braucht Leute, von denen man lernen kann. Nachprüfen, ausprobieren, führt zu Selbstvertrauen. Ja, Selbstwirksamkeit sagen wir heute auch, aber auch Selbstvertrauen. Ich kann was. Aber beide Arten des Vertrauens haben ihre Schwächen, weil manchmal verstehe ich Sachen nicht, ich höre was, ich verstehe es nicht. Oder die Menschen, von denen ich 5, 6, 7 Jahre gelernt habe, verändern sich oder machen etwas, was ich überhaupt nicht gut finde. Ja, oder sie sterben, selbst wenn sie sich gut verhalten haben. Also mein Lehrer Lama Yeshe, der ist 84 schon gestorben mit 49 Jahren. Ich kannte ihn nur 7 Jahre, aber trotzdem ist er der Mann meines Lebens, sage ich immer. Ja? Ja, und Selbstvertrauen hat auch seine Grenzen, weil ich kann einfach nicht alles. Ja, es ist völlig klar, ich brauche immer auch andere. Ich brauche immer auch andere. Und dann sagen sie, das meditative Verarbeiten und Integrieren braucht erstmal natürlich drei Schritte. Erstmal Wissen. Wie war das nochmal über Tod nachdenken? Was muss ich erstmal ein Buch lesen dazu? Nee, also man muss sozusagen die Themen kennen, wenn man darüber meditieren will. Und dann bewegt man sie im Herzen. Man kann einen Satz wiederholen, mögen alle Wesen glücklich sein, mögen wir Wesen glücklich oder Tod ist sicher. Der Zeitpunkt ist ungewiss, nichts hilft beim Sterben, außer Vertrauen und Einsicht. Ja. Geld hilft nicht, Menschen helfen nicht und so weiter. Ja. Also im Herzen bewegen und dann kann das passieren, was wir Vipassana nennen, oder wir nennen es eher Aha-Erlebnis. Genau, das stimmt. Ja, das ist so ein Moment der tiefen Einsicht. Und sie sagen, und dann muss man das wiederholen und wiederholen und wiederholen, meinetwegen auch wieder, indem man einen bestimmten Satz formuliert, ja, und es wiederholt und wiederholt und wiederholt, bis es in Fleisch und Blut übergeht, sagen wir. Und gehirntechnisch finden wir mit dem Neokortex das erstmal interessant. Ja, ist eine tolle Idee, finde ich klasse. Ja, aber solange ich das nicht mit dem limbischen System schätze, wertschätze, mag, wirklich, das finde ich toll, das inspiriert mich, das finde ich echt toll. Ja, das reicht auch noch nicht. Aber dann bin ich erst motiviert zu üben. Also ich finde es intellektuell einsichtig, ich finde es gut, ich finde es einen Wert, den ich schätze. Und dann muss ich es wiederholen, 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 bis es zu einer Gewohnheit wird, die mir zur Verfügung steht, selbst wenn ich nicht topfit bin. Ja, und ich merke eben, dass bestimmte Lehren fallen mir nachts ein, wenn ich nicht schlafen kann. Oder wenn ich irgendwie in einer Konfliktsituation bin, kommt plötzlich Liebe und Mitgefühl. Ja? Einfach schießt sowas hoch oder kommt aus meinem Herzen, da fällt mir was ein, was mir dann hilft. Oder wenn ich merke, ich verachte jemand oder ärgere mich über jemand, der furchtbar laut ist oder ungepflegt oder unflätig sich benimmt oder so. Vielleicht leidet die Person. Das hat mal Aya Kema gesagt. Wenn du hier, also alle Leute lieben, ich habe sie dafür geliebt, dass sie das sagte. Man kann nicht alle Leute lieben. Manche benehmen sich so schlecht, dass man die einfach nicht lieben kann. Metta funktioniert dann nicht. Aber vielleicht funktioniert Karuna, Mitgefühl. Vielleicht kann ich darüber nachdenken, worunter die Person gerade leidet. Dann kriege ich eine Beziehung dazu. Also das habe ich gemerkt, habe ich sofort ausprobiert und es stimmt. Und es fällt mir einfach an, wenn ich so lange übe. Also von daher lernen, lesen, hören, vertrauen in andere, ausprobieren, ausprobieren im Alltag und da merke ich dann auch, ja, das finde ich richtig gut, es funktioniert. Aber das reicht nicht. Und das ist bei uns oft die Falle, wenn ich etwas intellektuell einsehe und es emotional gut finde, dann denke ich, das war's. Und das Dritte, der dritte Schritt, wiederholen, also meditativ integrieren, wiederholen, 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 ja, bis es zu einer guten Gewohnheit wird. Also manchmal wollen wir ja nur authentisch sein und immer nur Neues machen und nicht Gewohnheiten, finden wir alles blöd, ist ja langweilig, Routine ist langweilig, aber Routine ist das, was Fähigkeiten stabilisiert. Das wissen wir von jedem Handwerk, das wissen wir von Fremdsprachen lernen, von Schreiben, von was auch immer wir machen, Kochen. Wenn man es wiederholt, also Kochbücher lesen reicht halt nicht. Und ein tolles Essen machen und es schmeckt, dann reicht auch nicht. Muss es oft wiederholen, bis man es kann. Und selbst dann gelingt es nicht immer.
Ja, das ist eine sehr gute Anweisung, die du da gerade gegeben hast und die ja wirklich so dieses Üben, Üben. Mein Vater sagte immer zu mir, Üben, Üben, Üben. Das hat mich zwar immer zur Weißglut gebracht, aber Üben, Üben, Üben. Und das heißt, Vertrauen können wir einüben, wenn ich dich jetzt so verstanden habe. Darum kreisen sich ja viele, viele Therapiesitzungen um Menschen, die sagen, aber ich habe ja kein Urvertrauen mitgekriegt. Man hat es mir ja einfach nicht... Ne, ich,
nicht
ich
gegeben.
Ich
habe es nicht gekriegt. Gemein. Und
deswegen kann ich da auch nicht, das kann ich, da kann ich mich auch nicht drauf verlassen. Und du sagst, und da bist du, glaube ich, d'accord mit der neuen Psychologie und auch mit der Neuropsychologie, dass das ja etwas ist, was wir nachholen können, was wir frühzeitig eventuell nicht so in der Form bekommen haben.
Ja, es gibt ja den Ansatz, dass man das biografische Urvertrauen bekommen oder verlieren kann. Aber es gäbe ein grundlegendes Urvertrauen ins Leben, was uns dazu bringt, einfach morgens aufzustehen und dann doch aufs Essen, also ich meine, die meisten Leute, selbst die, die wenig Vertrauen ins Leben haben, trauen sich ein Brötchen zu essen und trauen sich Wasser zu trinken. Also die denken nicht den ganzen Tag, das ist alles vergiftet und schlecht und schadet mir und ich bewege mich am besten überhaupt nicht mehr aus dem Haus. Es ist meistens so, dass ein bestimmter Bereich des Lebens, Beziehungen vielleicht oder Arbeit oder so, belastet ist, weil da Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten oder Vertrauen zu anderen Menschen beschädigt ist. Aber die Idee, also deswegen schätze ich auch oder die Aussage von dem Gerhard Roth, der eben davon ausgeht, dass es diese drei Faktoren oder drei Bereiche gibt, genetische Ausstattung, Kindheitserfahrungen, Erfahrungen als erwachsene Menschen und alle drei Bereiche wirken. Ja, und wenn zwei davon einigermaßen funktionieren, reicht es für ein gelingendes Leben. Und von daher, also üben, üben, üben. Und die Rückmeldung, die ich in Kursen kriege, ist, wenn man was lange macht, hat es eine andere Wirkung, als wenn man es nur intellektuell schätzt und emotional toll findet, ein-, zweimal in einem tollen Kurs oder so. Aber es braucht relativ viel Bestärkung und Vorbild. Ich sage einfach, Leute, ich übe das seit über 40 Jahren. Bei mir funktioniert es. Ich kann euch nur empfehlen, übt regelmäßig. Es kann eben sonst, da braucht man Vorbilder. Und ich meine, aber ich finde es schon toll, also ob man jetzt Menschen, die Kunstwerke schaffen oder gute Handwerker, ich meine, ich bin noch mit Handwerkern aufgewachsen, die zum Teil so tolle Arbeit gemacht haben. Ja, also ich war einfach als Kind völlig fasziniert, wie die einen Schrank gebaut haben oder unsere Elektrik repariert haben und Leitungen gelegt und dann war überall Licht. Das fand ich schon toll. Das kriegt man, das lernt man nur, wenn man es macht. Wenn man es wieder, oder Klavier spielt. Ich habe mal Klavier gespielt, 4 Jahre. Ja, das lernt man halt nicht, indem man Konzerte hört, sondern indem man jeden Tag spielt und sich verspielt und klingt schräg und dann übt man weiter.
Und meditativ betrachtet, deiner Erfahrung nach, ist zumindest so meine Erfahrung in Meditationen, wenn wir uns da sehr fest erden, verwurzeln, Wurzelchakra, arbeitest du selbst auch manchmal mit den Chakren in deinen Meditationen, sagst, ich arbeite mit den unteren Chakren, sodass die Leute Vertrauen in das Leben kriegen?
Also ich habe das eher, also ich habe das mal eine Zeit lang überlegt und habe auch, es gibt ja auch tibetische Unterweisungen dazu. Das hat die Leute so abgelenkt und so überfordert, dass ich zu viel einfacheren Übungen gegangen bin. Ich sage einfach eine Übung, die Atemspüre mit dem Ja, danke. Das habe ich von Thich Nhat Hanh gelernt. Das finde ich so erdend. Ja, also einmal Atemmeditation, das erdet sowieso. Und man merkt ja auch, wenn man aufgeregt ist, wenn man die Schultern hochzieht, man merkt die körperliche Verfassung, die emotionale Verfassung, man merkt Aufregung, wenn man eine einfache Atemmeditation macht. Aber ohne Worte finde ich es zu langweilig. Und ich merke, für mich waren die Worte, ja, danke, im Rhythmus des Atmens, passten. Da muss ich nicht drüber nachdenken, die Worte sind so geladen mit Bedeutung, die wirken. Ja? Und dann mag ich halt gern Bildmeditationen wie die grüne Tara, aber auch analytische Meditationen, das ist der das Vorbild für unsere ganzen geleiteten Übungen, dass man ein Thema, ein wichtiges Thema meditativ anguckt, mit den Augen, also ein Stück Leben mit den Augen der Lehren angucken. So haben die Tibeter das interpretiert. Ja, also die haben sozusagen die ganzen Lehren in handhabbare kleine Pakete aufgeteilt, wo man eben Tod, Verlust, Ängste und so weiter angucken kann. Und die Mischung ist für mich ideal. Atem, Stille, analytische Meditation oder gedankliche Meditation, geleitete und Bildmeditation wie die grüne Tara. Und da kann ich noch mal was zu sagen.
Ja, unbedingt, unbedingt die grüne Tara.
Also da hat mich auch Mircea Eliade, der Ethnologe, der eigentlich Rumäne ist, aber in Frankreich gelebt hat, geschrieben hat, der hat mal in Kalkutta unterrichtet, der hat mal gesagt, das Heilige und das Profane ist ein Buch, was ich sehr liebe von ihm. Da hat er gesagt, heilige Orte, heilige Zeiten oder Feste und heilige Worte oder Liturgien sind ein Erfahrungswert der Menschen. Es hilft ihnen ohne Anstrengung jenseits von Zeit und Raum und Begriffen zu gelangen. Als ich das las vor 40 Jahren, habe ich gedacht, der weiß, wovon er redet. Das habe ich erlebt in der Meditation, dass ich eben an heiligen Orten, ich fand immer Kirchen, auch in meiner atheistischen Zeit, in meiner kirchenfernen Zeit, bin ich immer gern in Kirchen gegangen. Ja, also ich fand es einfach, jetzt war ich gerade wieder in zwei Barockkirchen, das ist einfach, das berührt mich zutiefst. Dann Feste. Ich kann Silvester nicht so tun, als ob es ein normaler Tag wäre oder auch Heiligabend oder an meinem Geburtstag oder Ostern, auch Christi Himmelfahrt oder Maria Himmel. Ich bin halt christlich aufgewachsen. Und selbst in kirchenfernen Zeiten haben die Tage eine Bedeutung, ja, oder Advent, ja, Advent, ich habe immer einen Adventskranz, ja, ich finde das schön. Also heilige Orte, heilige Zeiten, Feste, da können auch säkulare Feste, Geburtstag dazu gehören, und Liturgien, also etwas singen, also wir singen ja viel in unseren Kursen, Lieder, die man immer wieder singt, mit, die Inhalte haben, die wertvoll sind, das sinkt einfach ins Herz und dann erlebe ich Momente, da weiß ich nicht, wo ich bin, ob Sommer oder Winter ist und wie ich heiße. Und es ist alles völlig wurscht und wer da um mich herum ist. Ich bin dann jenseits von Zeit und Ort und die Worte sind auch nicht wichtig, aber irgendwas ist unglaublich offen und lebendig und voller Freude. Und solche Momente erleben, wenn man das ein paar Mal erlebt hat und noch einen Hinweis dazu kriegt, was da vielleicht beigetragen haben könnte, eben die Praxis in der Gruppe, in einem Meditationszentrum am Vollmondtag oder Neumondtag oder wie auch immer, am Sonntag. Das macht was. Also dann vertraut man da mehr drauf, dass solche Praktiken Herz und Geist öffnen. Also das ist meine Erfahrung, die eben eine Erfahrung ist, die in vielen Kulturen und Religionen immer wieder gemacht wurde, seit Menschen religiös praktizieren.
Und magst du vielleicht noch explizit was zur grünen Tara-Praxis sagen? Wie weit unterstützt dich die grüne Tara bei diesem Vertrauen in das Leben und Vertrauen in, ja, in alles?
Also ich bin also katholisch sozialisiert worden, das heißt, da war Maria immer wahnsinnig wichtig und es gab immer am Marienaltar waren die meisten Blumen, die meisten Kerzen und immer diese kleinen Gebetskerzen und beim Josef stand auch eine Blume und eine Kerze und so, aber man merkte, die Menschen lieben Maria und das war für, und die Lieder waren sowieso die schönsten von allen Kirchenliedern, die Marienlieder. Und also da bin ich sowieso mit groß geworden, aber natürlich in der Pubertät findet man dann viele der Erklärungen, die eben keine Erklärungen sind. Also da sind ja viele Pfarrer überfordert gewesen, die symbolischen Bilder der Bibel für uns Heranwachsende zu übersetzen. Das konnten sie offensichtlich nicht. Und dann habe ich mich ein bisschen distanziert. Aber ich merke, ich finde immer noch Marienstatuen unglaublich schön. Und ich habe von meiner Schwiegermutter eine geerbt, nachdem die gestorben war. Und ich liebe die. Wir hatten eben in unserem buddhistischen Zentrum immer eine Maria auf dem Altar stehen, neben der Tara und neben Buddha. Die haben sich immer gut vertragen. Also da ist sicher eine Vorbereitung gewesen. Aber als ich dann von den Tibetern hörte, dass sie eine weibliche Buddha-Gestalt haben, die in ihrem Weisheitsaspekt die Mutter aller Buddhas ist und in ihrem Handlungsaspekt das kluge Handeln aller Buddhas, aller Zeiten, aller Räume verkörpert, dachte ich, ja, was brauche ich mehr? Und dann ist sie noch grün. Ich meine, die Verbindung von Blau und Gelb, also von taghellem Licht und dunkelblau der Mitternacht, also und Natur. Ich meine, wenn ich meine Augen aufmache und in der Natur bin, dann sehe ich ja dauernd grün, also Wachstum, die Grünkraft, sagt Hildegard von Bingen. Also die erste Unterweisung, die ich von über Tara hörte 1977 im Sommer, die traf mich sowas von ins Herz. Und seither mache ich die Praxis. Und ich merke, sie ist, also und dann haben die Buddhisten, also die tibetischen Buddhisten ja diese wunderbare Erklärung, es gibt die fassbare Tara, Texte, Worte, Beschreibungen, Bilder, Tankas, Statuen, ja. Und dann gibt es die Tara aus Licht und Klang, die man sozusagen in der Meditation erlebt, grünes Licht und Mantraklang. Und dann gibt es die unfassbare Tara, jenseits von Worten und Begriffen, Leerheit, Buddha-Natur, wie auch immer. Dann habe ich gedacht, ja mei, die können das sogar noch so erklären, dass es Sinn macht. Ja, es gibt die Fassbare, es gibt die Tara, es gibt die Meditationserfahrung, die manchmal wirklich über Worte und Begriffe hinausgeht, aber immerhin sieht man noch was und singt was, Klang. Und dann gibt es das, was jenseits von Worten ist. Und das war für mich auch intellektuell so anspruchsvoll und gleichzeitig so zugänglich, dass ich sagen konnte, ja, das mache ich. Ja? Ich klebe da nicht an Götzen, sondern das ist eine Tür. Und in dem Sinne hat Tara bei mir unglaublich viel Vertrauen gestärkt. Aber natürlich hatte das eine Basis und das war die katholische Kindheit mit Maria. Aber ich kriege mit, dass auch Protestantinnen, die in meinen Kursen sind, die sehr religionsfern oder sehr kühl aufgewachsen sind, bei Tara hinschmelzen und sagen, ich meine klar, also gerade Frauen, aber auch Männer. Natürlich erinnert Tara an die Mutter. Und ich sage manchmal, die, die eine schwierige Kindheit haben, stellt euch einfach Tara als perfekte Mutter vor, dann entlastet ihr die Mutter und ihr entlastet auch mich als Lehrerin. Dann habt ihr alle eure Perfektionsideen, könnt ihr auf Tara projizieren und lasst mich bitte in Ruhe damit. Ja, ich bin ein normaler, ich bin ein Mensch, ich bin eine Frau, ich habe Stärken, Schwächen. So, also in dem Sinne hilft mir das unglaublich, dass es so ein Bild des Erwachens im eigenen Geschlecht, aber wie ich auch feststelle, für viele Männer, im anderen Geschlecht, ja, also für die, ich meine, alle hatten eine Mutter. Und irgendwas wird da ganz tief berührt.
Ja, es ist eine sehr, sehr tragend, also was du sagst, das klingt so tragend, als man kann sich so hineinfallen, ja, auch lassen. Ja, mal, ja. Ne? Man fällt ja, da, verstehe ich gut. Und er ist ja auch, was du sagst, die Mutter aller Buddhas, wie ja auch im Katholizismus, ist ja eigentlich ein Ding, dass wir von der Mutter Gottes sprechen. Also ich meine, was das bedeutet.
Als Kind habe ich gedacht, das ist die Mama von Gott, ist ja, ja logisch. Natürlich. Und zwar ja natürlich auch Mama von Jesus, war ja logisch. Aber irgendwie dachte ich auch, sie ist die Mutter von Gott. Oder irgendwie die Frau von Gott oder so. Aber es war, der Name ist unglaublich.
Ja, Mutter
Gottes. Und Himmelskönigin. Ja.
Ja, also erlebe ich auch mal wieder bei Frauen, die dann Zugang haben zu Maria oder in dem Fall auch die grüne Tara, dass sie so ein Vertrauen, nochmal ein ganz anderes Vertrauen dadurch auch, ne,
haben. Also ich meine, historisch wissen wir ja, dass es die Muttergöttin gab und das ist so ein, in Jungschen Begriffen, ein Archetyp, die große Mutter. Also das berührt einfach. Und wenn diese Schicht in uns erreicht wird, dann... Ja, dann kann man leichter beten und dann kann man in schwierigen Situationen auch sagen, ich weiß im Moment nicht weiter. Tara, ich lege es in deine Hände, kümmere dich mal drum. Ich weiß nicht mehr weiter. Und es entlastet natürlich persönlich und es macht mich ja nicht unfähig, mich selber zu kümmern. Ich werde dann nicht plötzlich ein Baby, was dann immer im Bett liegt und nichts mehr macht. Ich tue meinen Anteil, aber ich weiß, ich habe Grenzen. Ich habe jetzt keine Lösung für das Problem, meist auch deswegen nicht, weil andere Leute ins Problem verwickelt sind und die kann ich ja nicht manipulieren. Also von daher hilft mir das, es entlastet mich von einem überzogenen Perfektionsanspruch. Ich muss nicht alles können.
Ja, und wir haben ja diesen Podcast genannt Mut zum Vertrauen. Das sind ja wirklich zwei Kernqualitäten drin, zwei große Geistesqualitäten. Zum einen der Mut, der ja immer nach vorn, ne? Mut geht ja nach vorn. Ja. Und Vertrauen hat ja auch so etwas, so sich fallen lassen.
Fallen kann, lassen, oder? Ja. Es ist beides. Beides. Weil ich meine, natürlich gehört auch für eine Frau von heute, die in unserer Zeit aufwächst und gebildet ist oder einen Beruf hat und sowas und jetzt auf eine grüne Frau, also jetzt aber echt aus Asien, eine Frau aus Licht, jetzt ist aber gut. Ja? Also es braucht auch Mut, sich in einer säkularen Zeit auf eine religiöse Praxis einzulassen, die mit symbolischen, mit solchen Bildern arbeitet und mit Gebeten arbeitet und Liturgien und Gesängen. Das braucht schon Mut. Aber das wird natürlich auch genährt, dieser Mut wird genährt durch eine Sehnsucht und auch durch die Einsicht, man kann nicht alles selber machen. Das habe ich irgendwann gehabt und das liebe ich auch an den buddhistischen Unterweisungen, die sagen, Nummer eins, dein Verstand hat Grenzen. Alles, was du mit Worten und Begriffen beschreiben kannst, ja, trifft nie die Sache selber. Das ist immer nur ein Finger, der auf den Mond zeigt, wie sie im Zen sagen. Worte und Begriffe sind Finger, die auf den Mond zeigen. Man muss auf den Mond gucken. Das heißt, sich immer wieder klar machen, das, was ich sagen und denken kann, formulieren kann, sind Hinweise. Und das hat mir geholfen, auch das zu akzeptieren, dass ich viele Sachen nicht weiß. Die sagen das ja auch, der Verstand hat Grenzen. Ja genau, das wusste ich immer schon, dass der Verstand Grenzen hat, aber jetzt habe ich das sozusagen, darf ich das mit dem Segen der Tradition akzeptieren und dass es dann ein Vertrauen braucht, dass es trotzdem irgendwie weitergeht. Und ich meine, ich habe eine große Offenheit für Natur. Also ich meine, ich werde unglaublich fromm, wenn ich eine Libelle sehe oder Blumen sehe oder im Frühling, wie alles wieder blüht oder dann aber auch die Früchte, die es jetzt überall gibt, ist doch unglaublich. Aber auch wenn ich Gedichte lese oder Musik höre, denke ich, das können Menschen machen. Also das ist nicht ein Zufall, der durch Versuch und Irrtum entstanden ist, dass irgendwelche Zufälle von Wörtern plötzlich ein Gedicht machen. Also da ist eine Intelligenz im Universum, die ist großartig. Und das, ich meine, Staunen ist für mich auch ein Weg ins Vertrauen. Aber es braucht den Mut, die Grenzen des eigenen Verstehens zu akzeptieren. Und es gehört ja nicht zum Zeitgeist. Zeitgeist sagt ja, alles selber machen. Das ist unglaublich infantil, selber. Manchmal habe ich das Gefühl, dass die Leute benehmen sich wie vierjährige Kinder, die die Welt entdecken. Selber, selber. Und dann noch gegen Regeln. Ich alleine. Mhm, pubertär und infantil. Und Vertrauen ist ein tolles Korrektiv.
Okay. Ja, ganz vielen Dank. Ich denke mir, das Thema wurde gut ausgeleuchtet. Das große Thema Vertrauen. Und wir werden es bestimmt mit einer Meditation von dir vertiefen.
Das machen wir gerne.